Also der Schorsch hat letzte Woche schon gesagt, dass es heute Morgen um Salz und Licht geht. Das ist der Predigttext von heute. Aber ich möchte heute mal mit etwas bisschen was anderem anfangen, nämlich eine kleine Einleitung, nämlich mit etwas ganz Persönlichem, und zwar mit deinem Leben, dir persönlich. Du musst es dir jetzt selbst vorstellen, du kennst dich selbst am besten. Heute Morgen ist Sonntag, der 2. Oktober 2011, und du sitzt gerade eben in der Gemeinde Traunreuth auf deinem Stuhl und du hörst der Predigt zu. Und dieser Tag heute ist ein Teil deines Lebens, ist ein Teil deiner Geschichte. Und du hast eine Geschichte, die hat irgendwann mal auf dieser Erde angefangen. Bei manchen ist das schon ein bisschen länger her, bei manchen nicht so lang, je nachdem wie alt du bist. Aber dein Leben ist irgendwie so verlaufen, dass du heute Morgen hier sitzen kannst. Und du hast sehr viel erlebt, das weiß ich nicht, das weißt du selbst am besten. Aber auf jeden Fall kannst du wissen, dass Gott jeden Tag bei dir war. Jeden Tag, den du auf dieser Erde gelebt hast. Als du noch ein kleines Kind warst, als du deine ersten Schritte gemacht hast, als kleines Baby, damals war er da und er hat dich gesehen. Und als du deine ersten Worte gemacht hast, als du Mama oder Papa gesagt hast, dann hat er das auch gesehen und er war auch dabei. Und als du in den Kindergarten gegangen bist oder in die Schule, er war immer dabei, egal was du getan hast. Als du deine Hausaufgaben gemacht hast, als du vielleicht nachsitzen musstest in der Schule, ich weiß es nicht. Als du nachher einen Beruf gemacht hast, wenn du das schon gemacht hast, Jesus war immer dabei und Gott war da in deinem Leben bis zum heutigen Tag. Und vielleicht hast du irgendwann auch angefangen, an Jesus Interesse zu bekommen. Vielleicht hast du gesagt, du fängst an, stille Zeit zu machen. Dann hast du vielleicht die Bibel genommen und hast gesagt, ich fange von vorn an zu lesen und ich will jetzt einfach irgendwas wissen und hast bei 1. Mose angefangen. Und dann sind irgendwann die ersten Geschlechtsregister gekommen und dann hast du schon ziemlich geschluckt. Kenan lebte, nachdem er Mahalalel gezeugt hatte und so weiter. Und du hast trotzdem weitergelesen. Du bist dran geblieben. Und du hattest vielleicht Interesse an Gott dann schon. Und Gott war dabei. Er war in diesen Zeiten da und er hat sich mehr an dir gefreut, als du dich an ihm in diesen Zeiten, wo du mit ihm Zeit verbringen wolltest. Er hat auch dein Leben lang jedes von deinen Gebeten gehört, egal wie kurz es war oder wie durcheinander oder wie müde du warst. Er hat dir bei allem zugehört, was du in deinem Leben gesagt hast, was du ihm sagen wolltest. Jesus war immer da und er wird auch heute bei dir sein. Heute Nachmittag, morgen, wenn du vielleicht wieder in die Arbeit gehst, in die Schule gehst, wenn du dein Leben weiterlebst, wenn du irgendwann mal vielleicht in Rente gehst oder schon in Rente bist. Und weißt du, irgendwann, nicht mehr lange dauert es, dann wird unser Leben hier auf der Erde auch vorbei sein. Und dann wird es aus sein. 70, 80 Jahre, 90, mehr haben wir hier nicht. Und dann wirst du, wenn du Jesus angenommen hast, nach Hause kommen. Du wirst zu ihm kommen und du wirst die Straßen aus Gold sehen. Du wirst den Allmächtigen mit deinen eigenen Augen sehen können. Und du wirst einmal dort ankommen, wo du hingehen willst. Dort wird Schmerz und Geschrei und Streit vorbei sein. Du bist wie der verlorene Sohn, der nach Hause kommt. Irgendwann wird dein Lauf hier auf der Erde vorbei sein. Dort musst du nie wieder weg. Und jetzt möchte ich dir eine Frage stellen. Wenn du dein Leben jetzt mal so anschaust, und vielleicht sind dir jetzt die Bilder im Kopf gekommen, als du noch ein Kind warst, wo du dich noch erinnern kannst. Ich merke, dass ich bin noch nicht sehr alt, ich bin 19 Jahre bis jetzt hier auf der Erde. Aber ich merke das schon, dass mein Leben durchgeplant ist. Es ist wie wenn jemand die Fäden zieht. Mein Leben ist teilweise wie in einem Drehbuch geschrieben, kommt mir vor. Es ist wie wenn Jesus einen Plan hat, von vorne bis hinten. Und von jedem von euch hat Jesus einen Plan. Und wenn du das weißt, du hast einen Anfang gehabt und bis in die Ewigkeit hat Jesus alles in deinem Leben durchgeplant. Da möchte ich dich heute Morgen fragen, wieso bist du heute Nachmittag hier? Oder wieso bist du nächste Woche hier? Was ist der Sinn deines Lebens im Alltag oder morgen oder jeden Tag, der jetzt noch kommen wird? Was tue ich? Wir wissen, wo wir mal hingehen werden. Wir kennen unsere Zukunft. Wenn du Jesus angenommen hast, wirst du mal an den Himmel kommen. Aber was tust du bis dahin? Und jetzt möchte ich den Bibeltext von heute lesen. Also jeder, der eine Bibel dabei hat, kann gerne aufschlagen. Es steht in Matthäus 5. Das ist dort, wo der Schorsch letzte Woche aufgehört hat. Und ich würde es als Tipp sehen, er liest den Text einfach mal mit dieser Frage, weil der Text, der liefert genau die Antwort auf diese Frage. Was ist der Sinn meines Lebens heute Nachmittag oder nächste Woche? Also jeder, der mitlesen will, Matthäus 5, Vers 13 bis 16. Da steht, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. Und so leuchtet es allen, die im Haus sind. Und so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also für jeden, der es noch vor Augen hat, der Schorsch hat letzte Woche über die Seligpreisung geredet. Also glückselig sind die geistig Armen, glückselig sind die Trauernden und so weiter. Und er hat gesagt, diese Punkte ist der Charakter von einem richtigen Christen, von einem Jünger. Wenn du Jesus nachfolgst, dann bist du so. Das hat der Schorsch die letzte Woche gesagt. Und dieser Text von heute, der richtet sich auch nur an Gläubige. Wenn du Jesus angenommen hast, dann gilt das heute für dich. Hier steht, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Das gilt jetzt. Hier steht, ihr seid. Da gibt es keine Frage. Und das hier ist unsere Aufgabe auf der Erde. Jesus sagt, wir haben hier noch was zu tun auf der Erde. Deshalb sind wir noch hier. Er könnte uns genauso gut jetzt einfach in den Himmel setzen oder einfach von dieser Erde nehmen, wenn wir sowieso mal hingehen. Aber er tut's nicht, weil wir hier noch eine Aufgabe haben. Wir sind hier noch nicht fertig. Und oft kommt's mir vor, wie wenn ich in dieser Erde im Wartezimmer sitze. Also, ich weiß nicht, das kennt ihr vielleicht, wenn man beim Arzt sitzt. Dann sitzt man im Wartezimmer mit Leuten zusammen, die man gar nicht kennt oder mit denen man eigentlich nichts zu tun hat. Man liest irgendwelche Zeitschriften, die einen gar nicht interessieren, vielleicht Apothekenumschau oder sowas. Und man will eigentlich nicht da sitzen. Aber man wartet drauf, dass man irgendwann mal zum Arzt kommt. Aber so soll unser Leben nicht sein. Wir sollen hier nicht sitzen und einfach die Zeit abhocken, bis wir mal zu Jesus kommen, sondern wir haben hier noch eine Aufgabe. Deine Arbeit hier ist noch nicht getan. Bis du stirbst, hast du eine Aufgabe. Du bist das Salz der Erde und du bist das Licht der Welt. Herzlichen Glückwunsch, kann ich sagen. Das ist so, wenn du Jesus nachfolgst. Und was hast du jetzt zu tun? Was heißt das persönlich für dich jetzt? Ich würde sagen, zuerst schauen wir uns mal das Salz an. Ich habe gleich mal eine Packung mitgenommen. So. Okay, also, für was braucht man Salz heutzutage? Ich würde sagen, also das ist mein erster Punkt heute, das Salz brauchen wir heutzutage eigentlich nur zum Würzen, also fast nur. Falls die Suppe nicht gut schmeckt, tun wir ein bisschen Salz rein, damit es stärker schmeckt. Und deshalb der erste Punkt heute, deine Aufgabe auf dieser Erde, würze deine Umgebung. Denn unsere Aufgabe ist es, einen Geschmack nach Jesus zu haben. Wenn du nach Jesus schmeckst und Leute in deiner Umgebung, in deiner Arbeit, in deiner Schule, deine Nachbarn vielleicht, die probieren von dir ein Löffelchen und sie merken, der schmeckt nach Jesus, dann können sie vielleicht einen Hunger bekommen, einen Hunger nach Jesus. Die merken, das schmeckt gut, daran bin ich auch interessiert, wo gibt's mehr davon? Wo kann ich diesen Geschmack auch bekommen? Wo kann ich genauso sein? Dann musst du aber schmecken wie Jesus, dass du den Geschmack verbreiten kannst. Stell dir mal vor, du hast seit 3 Tagen nichts gegessen oder weiß nicht. Und du hast jetzt einen Riesenkohldampf, du bist total ausgehungert. Und ich stelle mich jetzt hier vorne auf die Kanzel hin und tue mir hier einen Teller hin mit Schnitzel und Pommes und ich tische hier so richtig auf und fange hier an zu essen vor euch. Dann würdet ihr sicher alle Hunger bekommen oder ihr würdet zuschauen und würdet denken, ich hätte jetzt so gern auch was zu essen oder ich würde jetzt so gern auch was haben. Vielleicht wird jemand kommen und fragen, wo gibt's das? Ich möchte auch was haben. Ich bin total interessiert daran. Und genau so sollen wir einen Hunger nach Jesus in dieser Welt verbreiten. Und deshalb sind wir noch auf der Erde, weil das ist unsere Aufgabe. Oder ganz praktisch, was zum Beispiel passt, Salz macht durstig. Ich weiß nicht, du kannst das mal ausprobieren, wenn du vielleicht eine Tüte Chips isst oder so, ist nicht gesund. Aber irgendwann merkst du kriegst total Durst. Wenn du zu viel salziges Zeug isst, dann brauchst du einfach Wasser. Und wir sollen auch einen Durst verbreiten, aber Durst nach dem lebendigen Wasser, was nur Jesus geben kann. Und das sollen wir machen, hier in unserem Alltag. Und das ist unsere Aufgabe hier auf der Erde. Und wie passiert das? Wie können wir das tun? Ich denke, wenn du intensiv mit Jesus zusammenlebst, wenn du mit ihm zusammen bist, wenn du Gemeinschaft mit ihm hast, wenn du stille Zeit machst, wenn du zu ihm betest, dann kriegst du ganz automatisch einen Geschmack. Das Salz kann nichts dafür, dass es Salz. Das ist einfach so. Und wenn du Zeit mit Jesus verbringst, dann bekommst du einen Geschmack. Und die Leute, die von dir probieren, die sagen, Genau, das schmeckt nach Jesus. Genau so ist das. Und das ist ganz natürlich. Manfred Siebold hat mal geschrieben, das ist ein Zitat, das habe ich jetzt mal gelesen irgendwo. Manche Christen schleichen so erfolgreich getarnt durchs Leben, dass man meint, sie hätten eine Wette miteinander abgeschlossen, wer es schafft, unerkannt im Himmel anzukommen. Hoffentlich erkennt wenigstens dort Gott sie. Das habe ich gelesen und da habe ich irgendwie geschluckt. Das war für mich irgendwie so ein bisschen schwierig, weil ich habe an meine Schulzeit gedacht. Ich habe gedacht, war ich dort wirklich dieses Salz, von dem ich jetzt rede? War ich wirklich der diesen Geschmack verbreitet hat? Ich glaube eher nicht. Ich war teilweise sehr zurückgezogen. Und genau wie Manfred Siebold das sagt, war ich auf meinem Weg zum Himmel ziemlich versteckt, wie so ein Geheimagent oder so. Das war nicht gut. Aber es muss uns einfach unter die Haut gehen, wenn wir uns vorstellen, wo wir mal hingehen. Wenn du dir vorstellst, wenn du Jesus hast und du wirst die Ewigkeit mit ihm verbringen und du wirst nie wieder Schmerz und Geschrei haben und du wirst ja einfach mal im Himmel sein. Und du weißt, dein Nachbar weiß nichts davon oder interessiert sich nicht dafür und du könntest es ihm sagen, aber tust es nicht. Dann muss es dir einfach unter die Haut gehen, weil das kann eigentlich nicht sein. Deine Aufgabe ist es, als Jünger auf dieser Welt Salz zu sein und einen Hunger zu verbreiten und Durst und das weiterzugeben. Und wenn wir diesen Geschmack nicht verbreiten, wer soll es dann tun? Und wenn wir es nicht weitersagen, wer das soll der sein, der es den Leuten dann sagt? Genau das warnt Jesus gleich hinterher. Also das steht in Matthäus 5, Vers 13 am Ende. Wenn das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Das versteht man ganz klar. Salz ohne Wirkung ist eine Katastrophe. Wenn ich eine Suppe koche und ich schütte diese ganze Packung in die Suppe und die Suppe schmeckt danach genau wie vorher, dann denke ich, das ist das unnützeste Zeug, was es gibt. Also was bringt mir das? Das ist eine Katastrophe, sowas zu haben. Sowas braucht man nicht. Und genau das sagt Jesus hier. Wenn das Salz fade wird, ja, es taugt es zu nichts mehr, als dass es von den Leuten zertreten wird. Und wenn es uns egal ist, ob wir in unserem Alltag Jesus bekennen oder nicht und ob wir Salz sein wollen oder nicht, dann müssen wir auch daran denken, also sind wir dann nur im Wartezimmer hier auf der Erde oder haben wir eine Aufgabe? Weil es kann gut sein, dass unser Salz fade wird. Vielleicht denkst du aber, wie schaut das praktisch in meinem Leben aus? Vielleicht denkst du an nächste Woche, vielleicht denkst du, wie kann das sein, wie kann ich Leute ansprechen oder wie kann ich ein Salz in dieser Welt sein? Und da gibt es die Sachen, an die man oft denkt. Leute irgendwie ansprechen im Bus oder Leute anrufen oder auf der Straße ansprechen oder ein Traktat liegen lassen. Das gibt es sicher auch. Und da fragt man sich vielleicht, was nützt das denn, meine kleine Kraft, wenn ich irgendwie ihn anspreche? Zu was ist denn das nütze? Ich bin doch nur ein kleiner Mensch. Hilft das was, wenn die ganze Welt eigentlich Jesus braucht? Oder wenn es noch nur was Kleines ist, wenn du einfach freundlich zu jemandem bist, wenn du ein Lächeln auf dem Gesicht hast, kann das was nützen? Also bringt dieses Stück Salz was? Und da habe ich wieder was dabei, nämlich habe ich heute Morgen noch eine Dose Cola gekauft. Und jetzt als Beispiel, stell dir mal vor, Cola schmeckt ja normal gut, den meisten Leuten schmeckt es. Und das ist eigentlich eine gute Sache. Aber ich denke, jeder von euch merkt, wenn ich ein Stück Salz in die Cola reintun würde, dann kann man die Cola vergessen. Also dann wird sie niemand mehr schmecken. Und das sind nicht die großen Mengen Salz, die ich reintue, sondern da reicht eine Messerspitze. Oder wenn ich nur ganz bisschen reintue, dann kann das keiner mehr trinken. Da muss ich nicht die ganze Packung reinschütten. Und das ist jetzt ein bisschen ein blödes Beispiel, weil ich habe ja dann eigentlich die Cola ruiniert. Das ist eigentlich nicht gut für die Cola. Aber das soll eigentlich nur zeigen, dass das Salz stark ist, dass es eine starke Wirkung hat. Und dass im kleinen Salzkörnchen einfach schon viel Stärke drin liegt, viel Wirkung. Und genauso schaut es mit unserer Kraft auch aus. Die Dinge, die wir tun, schauen oft klein aus, denke ich. Also wenn wir versuchen, Leute anzusprechen oder wenn wir einfach ein Zeugnis sein wollen. Aber es kommt nicht auf unsere Kraft an. Also wir tun nur das, was die Werke, die Jesus schon vorbereitet hat. Ich will da spontan auch ein Beispiel dazu sagen, das ist uns nämlich heute Morgen passiert. Und das ist jetzt irgendwie komisch, weil das ist direkt heute bei der Autofahrt passiert. Wir sind nämlich zu fünft heute in die Gemeinde gefahren und wir waren ein bisschen zu spät zum Abendmahl. Der Jonathan hat bei uns übernachtet und Opa und Oma waren noch dabei. Und wir sind gerade in Traunstein gewesen und wollten gerade rausfahren. Und dann sagt meine Mutter, hast du überhaupt dein Zeug für die Predigt dabei? Hast du alles mitgenommen? Oder müssen wir nachher wieder nochmal zurückfahren? Ich habe gedacht, wahrscheinlich habe ich es schon, aber sicher bin ich mir nicht. Dann halten wir einfach nochmal an. Und ich bin einfach irgendwo in Traunstein auf den Seitenstreifen gefahren und habe gedacht, ich schaue schnell im Kofferraum nach. Und genau in dem Moment ist am Bürgersteig einfach ein Freund, den ich 3 Jahre lang nicht mehr gesehen habe, mit dem ich in der Schule zusammen war. Also wirklich genau an der Stelle, wie es halt, ich glaube, Zufälle gibt es nicht. Und dann habe ich einfach ja, kurz mit ihm geredet und ist mir aber aufgefallen, ich war kein so gutes Zeugnis. Er hat gefragt, warum hast du eigentlich ein Hemd an? Wo fährst du gerade hin? Und ich habe gesagt, ich fahre in die Kirche. Und wir haben uns beeilt und haben nicht mehr viel gesagt. Aber ich habe nachher gedacht, vielleicht hätte ich ja gerade da ein Zeugnis sein sollen. Und vielleicht war das irgendwie schlecht. Aber ich habe dann nachher gedacht, dieser Moment, den habe ich mir nicht ausgesucht. Das war von Gott geplant, dass wir uns hier an dieser Stelle treffen. Weil Traunstein ist echt groß und dass ich gerade da anhalte, das war schon komisch. Ich denke mir, die Werke sind alle vorbereitet, die wir tun sollen. Und es liegt nicht an uns, ob wir jetzt besseres Salz sind oder schlechteres Salz. Jesus hat schon alles getan, wir müssen nur bereit sein. Wir müssen ihm nur sagen, dass wir Salz sein wollen. Genau, das war jetzt nochmal spontan ein bisschen Einschub. Das ist der Punkt. Wenn ihr nochmal in der Bibel schaut, hier steht, also vom Satz hier, ihr seid das Salz der Erde. Das ist auch interessant, weil da steht nicht, du bist das Salz der Erde, sondern ihr seid. Und damit sind wir als Gemeinde gemeint, als ganzer Leib Christi rund um die Welt. Und deshalb kann deine Aufgabe noch so klein sein. Wir insgesamt ja, sind das Salz der Erde. Du musst nur aufpassen, dass der Jesus-Geschmack in deinem Leben nicht fade wird. Und das ist jetzt wirklich die Warnung, die Jesus gibt. Wenn du mit Jesus zusammen lebst, wirst du nach ihm schmecken. Aber wenn du dich Tag für Tag mit anderen Sachen beschäftigst und Jesus in deinem Leben keine Rolle spielt, dann wirst du nach anderen Sachen schmecken. Dann werden die Leute zu dir kommen und kosten und sagen, das schmeckt nach irgendwas. Aber sie werden nicht sagen, das schmeckt nach Jesus, zeig mir, wo gibt's mehr davon. Also schau, dass dein Jesus-Geschmack stark bleibt. Was ist der Sinn deines Lebens heute Nachmittag? Erstens, ein Jesus-Geschmack zu sein, auf ihn hinzuweisen, deine Umgebung hungrig und durstig zu machen. Das wäre der erste Punkt heute. Der zweite Punkt ist, Salz hat noch eine Aufgabe. Und zwar, zur Zeit Jesu haben sie Salz vor allem zum Konservieren benutzt. Wenn zum Beispiel ein Stück Fleisch hält normal nicht so lange, dann haben sie es in Salz eingelegt, dass es länger hält. Und ja, das ist ein klares Beispiel, wenn ich ein Steak jetzt nehme und ich lege es hier vorne auf die Kanzel hin und ich lasse es hier liegen, dann würden wir nächste Woche ziemlich schauen, wenn wir hier reinkommen. Weil das riecht schlecht, das ist alt geworden, das ist gammelig und das will keiner mehr haben. Und das ist jetzt interessant, weil schau dir nochmal den Text an. Da steht, ihr seid das Salz der Erde. Und wenn die Erde Salz überhaupt nötig hat, dann heißt das ja, dass sie am Vergammeln ist. Dann heißt das, dass die Erde mit der Zeit schlecht wird. Weil sonst bräuchte sie kein Salz, was sie irgendwie länger haltbar macht. Und das können wir ziemlich gut sehen, weil wenn wir die Welt anschauen, dann merken wir, dass wir eigentlich Sodom und Gomorra sind. Wenn wir mal Nachrichten hören oder wenn wir schauen, was in unserer Welt so passiert. Und unsere Aufgabe als Salz soll es sein, ja, die Welt zu erhalten. Aber es klingt komisch. Wie kann ich die Welt erhalten? Wie kann ich als Menschen vor dem Verderben retten? Und ich würde sagen, denk mal an die Geschichte von Noah. Die Geschichte kennt jeder von euch. Und da gab es 8 Leute, die haben noch nach Gott gefragt. Nämlich Noah, seine Frau, die Kinder und die Frauen von den Kindern. Und die ganze andere Welt war wie ein Stück Fleisch, was ich hier eine Woche lang liegen lasse. Die ganze Welt war verdorben. Und Gott wollte die Welt vernichten, und zwar komplett. Und dann gab es noch eine Prise Salz, und zwar Noah und der Anhang. Und um dieser Prise Salz willen gibt es uns eigentlich noch, weil sie haben die Welt noch ein Stück erhalten. Und so wie Noah da wirklich gestanden ist und hat 100 Jahre lang diese Arche gebaut und hat hingewiesen, schaut, hier gibt es eine Rettung. So können wir die Welt auch noch vor dem Verderben retten, indem wir einfach auf die einzige Rettung hinweisen, die es gibt, und die ist Jesus. Eine andere Geschichte ist die, wo Abraham mit Gott um Sodom und Gomorra diskutiert, die kennt ihr auch, wo er immer runterhandelt, wie viele Leute sollen gerecht sein in Sodom und Gomorra, dass Gott die Stadt verschont. Und er geht runter, 50, 40, und geht runter bis zu 10 Leuten und sagt, wenn du 10 Leute in der Stadt findest, die wirklich nach mir fragen, dann werde ich diese Stadt oder beide Städte verschonen. Die 10 Leute gab es nicht, aber wenn sie es gegeben hätte, dann hätten diese ja die vor dem Verderben bewahrt. Dann hätten sie die ja, vor dem, das Fleisch vor dem Vergammeln bewahrt eigentlich. Und das ist unsere Aufgabe. Du musst nur mal Nachrichten hören. Bei uns in der ja, zu Hause passiert es oft, dass ich mit meiner Mutter in der Küche sitze und wir unterhalten uns über irgendwas oder essen gerade und machen, wenn die Uhrzeit um Punkt ist, das Radio an. Und wenn sie dann die Nachrichten sagen, dann bringen sie am Anfang immer noch eine kurze Zusammenfassung. Und manchmal ist es echt zu übel, dass wir sagen, so jetzt, den Rest will ich gar nicht hören. Es ist einfach, kann jeder selbst ausprobieren. Ich denke, wir leben wirklich fast in Sodom und Gomorra. Ich habe das in meiner Schulzeit oft zum Spaß gedacht. Ich gehe in Traunstein auf das CHG, das Chiemgauer Gymnasium Gomorra. Das ist mir damals irgendwie so aufgegangen, weil ich habe mir gedacht, wir leben genau in dieser Zeit. Weil lies mal die Geschichten, wo Lot ja, gelebt hat. Ein kleines Haus, das nach Gott gefragt hat, mitten in einer gottlosen Umgebung. Genauso leben wir hier auch. Aber trotzdem war das einfach das Salz der Welt. Sie haben noch auf die Rettung hinweisen können. Und das ist unsere Aufgabe, obwohl wir ein paar tausend Jahre später leben, nach Lot. Und deshalb ist es auch wichtig, dass du heute hier bist. Also denk nicht, dass du hier im Wartezimmer sitzt. Weil es gibt noch eine Rettung, die vor dem Verderben retten kann. Und auf die können wir noch hinweisen, solange wir leben. 70, 80, 90 Jahre. Dein ganzes Leben lang kannst du noch darauf hinweisen. Aber wenn du es nicht tust, wer soll es dann machen? Wenn wir nicht nach Jesus fragen, die Leute hinweisen oder darauf hinweisen, wer soll es dann tun? Also sorge dafür, dass dein Salz nicht fade wird. Pflege Gemeinschaft mit Jesus und ja, pass auf, weil das Salz ist wirklich ein extrem wirksames Zeug, während es einfach noch gut salzen kann. Was ist der Sinn deines Lebens heute Nachmittag? Zweitens, die Welt vor dem Verderben erretten, indem ich auf die einzige Rettung hinweise, die es gibt, und zwar Jesus Christus. Und deshalb ist es wichtig, dass wir heute hier sind. So, jetzt der dritte Punkt, da habe ich wieder noch was, einmal noch was dabei. Und zwar, das geht im Bibeltext nochmal um was anderes, nämlich um das Licht. Habe ich noch eine Glühbirne dabei. So, also wir können im Bibeltext weiterlesen. Das ist Matthäus 5. Jetzt bei Vers 14. Da steht, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. Und so leuchtet es allen, die im Haus sind. Und so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Nochmal dieser eine Satz. Ihr seid das Licht der Welt. Das sagt Jesus dort. Und er sagt es als Tatsache. Wieder wie beim Salz. Er sagt, ihr seid. Nicht ihr könntet sein, wenn ihr euch anstrengt, sondern ihr seid. So wie ihr seid im Moment. Er schaut in der Bergpredigt wahrscheinlich seine Jünger gerade an und sagt ihnen das. Und die Jünger waren auch nicht perfekt. Aber er sagt ihnen, ihr seid das Licht der Welt. Und wenn du diesen Titel hast, wenn du Jünger von Jesu bist und du weißt, dass du das Licht der Welt bist, dann überleg dir mal, was für eine Ehre das ist. Weil dieser Name, das Licht der Welt, gehört eigentlich nur Jesus. Das Licht der Welt ist ein Name von Jesus, weil er sagt von sich selbst, ich bin das Brot des Lebens, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und an einer Stelle sagt er auch, ich bin das Licht der Welt. Also er nennt sich selbst so. Und diese Welt an sich war stockfinster. Es war komplett duster auf der ganzen Erde, kann man eigentlich sagen. Und als Jesus auf diese Erde kam, war er das einzige Licht, damals in Bethlehem. Und man kann also sagen, dass es wie aus dieser Krippe geleuchtet hat. Also er war das einzige Licht, was es in dieser Welt gegeben hat. Und er hat der Menschheit Licht gebracht. Jesaja hat das mal mit denselben Worten gesagt, das habe ich mal rausgesucht. In Jesaja 9, Vers 1, da steht, das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Es ist eine Prophezeiung auf Jesus und Jesaja sieht Jesus als helles Licht. Und Jesus ist auch das Licht der Welt. Diese Stelle im Johannes mit diesem Ich-Bin-Wort, da geht es weiter. Ich bin das Licht der Welt Und wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Das ist Johannes 8, Vers 12. Und dieser Vers ist wirklich die Bombe. Das musst du dir mal anschauen. Jesus war auf dieser stockdunklen Erde. Und er war das einzig Helle. Er hat uns Licht gebracht. Und ihm gebührt alle Ehre. Er leuchtet von Weitem. Er ist der helle Morgenstern. Er ist das einzige Licht. Und jetzt sagt er in unserem Bibeltext von heute, dass wir, die wir überhaupt nichts getan haben, die wir genauso dunkel sind wie der Rest der Welt, dass wir jetzt das Licht der Welt sind. Und er sagt zu uns, ihr seid das Licht der Welt und wir haben nichts dazu getan. Und er sagt, Jesus, sein Licht scheint in dir. Und wenn du Jesus hast, dann strahlt dein Leben wie der Mond, kann man sagen. Weil wenn du dir mal den Sternenhimmel angeschaut hast, dann siehst du ja viele Punkte am Himmel und jeder leuchtet von denen. Aber von uns auf der Erde schaut es so aus, wie wenn der hellste Punkt der Mond ist. Das schaut von uns nur so aus. Aber das können wir so sehen. Und das Witzige ist, dabei kann der Mond nicht scheinen. Der Mond ist der einzige Punkt am Himmel, der nicht selbst scheint. Das ist ein großer Klotz aus Stein und der wird von der Sonne beleuchtet. Und genauso leuchtest du dann auch. Du kannst nicht selbst leuchten, aber du reflektierst das Licht, was du von Jesus bekommst. Wir haben das Licht des Lebens. Und das steht hier drin, also das ist so. Ich lese einfach nochmal vor in der Stelle. Matthäus 5, Vers 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. Und so leuchtet es allen, die im Haus sind. Und so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus, sein Licht leuchtet in uns und das können wir nicht verstecken. Das steht dort. Das haben wir auch vorher gesungen. Das war gut, dass der Text gepasst hat. Das ist wie eine Stadt, die auf dem Berg liegt. Das kann man nicht verstecken. Und wir leuchten und das ist einfach so. Was tut Licht? Ich denke, es macht die Finsternis hell, es zeigt den Weg und es gibt Orientierung. Und das ist unsere Aufgabe hier auf der Erde. Nochmal die Frage, was ist der Sinn deines Lebens? Heute Nachmittag, nächste Woche oder deinen Alltag lang. Drittens, Jesus in dieser Welt scheinen lassen. Wenn du dieses Licht in dir hast, dann ist es unmöglich für dich, das zu verstecken. Und das ist deine Aufgabe auf dieser Erde. Ich bin jetzt ziemlich am Ende von der Predigt, aber ich habe jetzt noch eine Geschichte, die ich euch noch erzählen will. Das ist ein bisschen eine blöde Geschichte, aber das ist mir vor ein paar Wochen passiert und ich habe gedacht, das passt ganz gut. Ich habe nämlich mal eine Rucksacktour gemacht vor ein paar Wochen. Ich habe mir einen großen Rucksack ausgeliehen bekommen und bin mal losgezogen. Es sollte eigentlich eine längere Wanderung sein, aber ich bin die meiste Zeit doch Zug gefahren. Und ich hatte da drin alles, was ich für diese Zeit gebraucht hatte. Ich hatte ein Zelt, ich hatte Schlafsack, Isomatte, einen Gaskoch, alles mögliche Zeug drin. Und ich hatte so ein richtiges Paket auf dem Rücken. Und mir ist aufgefallen, dort wo ich vorbeigewandert bin, dass die Leute mich alle angeschaut haben. Und fast jeder hat einen Kommentar gehabt. Das war echt witzig. Da gab es die einen, so ältere Leute, die haben mich angeschaut und die fanden das toll. Die haben dann geklatscht und haben gesagt, bravo, weiter so. Und dann gab es die Leute, die waren total skeptisch. Die haben mich angeschaut, was ist das für einer? Und haben einen ganz komischen Blick drauf gehabt. Und dann gab es einen Vater, der hat zu seinen Kindern gesagt, schaut mal, sowas machen wir nächstes Jahr auch. Das schaut doch toll aus. Und dann bin ich auf einem Campingplatz angekommen und da waren sogar andere so Rucksacktouristen. Die haben mich für einen von denen gehalten. Also irgendwie, die haben gesagt, das ist auch einer von uns. Und die haben mir dann irgendwelches Zeug geschenkt, also irgendwie Waschmittel und Kaffeefilter und so. Das war ziemlich verrückt. Und ich habe mich dann gefragt, was ist los auf einmal? Warum behandeln mich die Leute alle so anders? Und zwar, weil ich einfach das ausgestrahlt habe. Weil ich diesen Rucksack auf dem Rücken hatte und dann habe ich für die ausgeschaut wie so ein Wandersmann, obwohl ich eigentlich gar keiner war. Aber ich habe das ausgestrahlt. Und ich habe jeden, der an mir vorbeigekommen ist, irgendwie zu einer Entscheidung gezwungen. Jeder hat irgendwie entscheiden müssen, was er von mir hält. Findet er das gut oder nicht? Wird er das selber auch machen oder nicht? Jeder musste das für sich selbst rausfinden. Und ich habe da irgendwie nichts Gescheites ausgestrahlt. Aber wenn wir Jesus ausstrahlen, dann wird es uns genauso gehen. Dann werden die Leute an uns vorbeikommen und werden entweder sagen, bravo, finde ich super, was du machst. Oder sie werden sagen, das finde ich überhaupt nicht okay. Ich finde, das gefällt mir nicht. Aber dann ist das auch gut so. Wir sind ein Licht, wir strahlen das aus Was es bewirkt, das können wir sowieso nicht ändern. Das liegt dann bei Jesus und bei den Leuten selbst. Wenn wir das ausstrahlen, dann tun wir sie zur Entscheidung irgendwie zwingen. Dann gibt es auch die Leute, die machen das danach, die sagen, das ist toll. Und wir finden sich auch manche Leute, die denken genauso wie wir, also wie an dir, ja, in dieser Wanderung dort. Es steht in unserem Text, es kann eine Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Und genauso ging es mir da auch, ich konnte das nicht verstecken. Und so geht es mit uns am Christsein auch. Wenn du ganz mit Jesus lebst, kannst du das nicht verstecken. Dann wirst du leuchten und ja, jeder wird sehen. Und so sollen wir in dieser Welt wie Lichter sein. Und wenn die ganze Welt irgendwann wie Sodom und Gomorra wird, dann sollen doch sie, und das sagt unser Bibeltext, unsere guten Werke sehen und unseren Vater im Himmel preisen oder auf ihn aufmerksam gemacht werden. Ich mag es jetzt nochmal zum Schluss sagen. Was ist der Sinn deines Lebens? Heute Nachmittag oder die nächste Woche? Jesus in der Welt scheinen lassen. Zwar leuchten zu lassen und anderen Orientierung zu geben, die nach Jesus suchen und die diesem Licht folgen können, die dann zu Jesus finden können. Ich habe mal so ein Lied gehört, das ist auf Englisch gewesen, ich habe es jetzt mal versucht auf Deutsch zu übersetzen. Das ist eigentlich kein besonderes Lied, das ist wie so ein Schnulzlied. Und da ist der Text, wenn du ein Stern wärst, dann wäre ich der Himmel. Du kannst dich unter mir am Tag verstecken und nachts zum Vorschein kommen. Und wenn ich pechschwarz werde, dann kannst du dein Licht leuchten lassen, denn ich lebe, um dich scheinen zu lassen. Ist nicht besonders, aber ich fand es so toll, weil das für mich lange Zeit ein Gebet war, wenn ich das zu Jesus richte. Wieso lebe ich? Ich lebe, um dich scheinen zu lassen, damit du heller zum Vorschein kommst. Und das kann der Sinn unseres Lebens sein. Vielleicht wisst ihr noch, wie wir heute Morgen angefangen haben. Heute ist Sonntag, der 2. Oktober 2011. Und du sitzt gerade eben auf deinem Stuhl in der Freikirche Traunreuth und hörst der Predigt zu. Und Gott war mit dir dein ganzes Leben, als du ein kleines Kind warst, als du noch angefangen hast zu gehen, noch an einer anderen Hand vielleicht, manchmal alleine. Und Gott war dabei, als du dein erstes Wort gesagt hast, Mama oder Papa, und er war immer da. Und er ist auch heute bei dir. Und wenn du Jesus angenommen hast, wenn du ihn kennst und wenn du sein Nachfolger bist, dann wirst du irgendwann mal im Himmel sein. Und wenn du auf dein Leben schaust, merkst du, dein Leben hat einen Sinn, dein Leben hat einen Plan. Aber denk mal drüber nach, wie es zu deinem Plan gehört, dass du heute Nachmittag auf dieser Welt bist oder dass du nächste Woche in dieser Welt bist. Was ist deine Aufgabe auf der Welt? Bist du im Wartezimmer oder hast du hier eine Aufgabe? Im Bibeltext haben wir gesehen, erstens, du sollst nach Jesus schmecken und den Jesus-Geschmack in der Welt verbreiten. Zweitens, du sollst die Menschen vor dem Verderben retten, indem du auf die einzige Rettung hinweist, die es gibt, und zwar Jesus Christus. Und drittens, du sollst Jesus scheinen lassen, ihn groß machen unter den Leuten und ihn hell leuchten lassen. Das sind alles ähnliche Punkte, aber der Text sagt auch ja, das ähnlich aus. Du bist heute Nachmittag das Licht der Welt und du bist nächste Woche das Salz der Erde. Und es liegt an dir, es liegt an uns, was wir draus machen. Amen.